Ich wundere mich sowieso immer, dass die im eher Mitte-Links-Spektrum, die bei der Frage des Klimawandels der Meinung sind, Deutschland könnte die ganze Welt retten, beim Thema Migration immer sagen, da können wir leider nichts machen. Also ich nenne die mittlerweile Migrationsleugner. Und dann hat er mich erkannt durch die Scheibe. Ich habe gesagt, und binnen Sekunden, Millisekunden, wurde daraus ein hassverzerrtes Gesicht. Und ich dachte, der wird jetzt am liebsten auf dich zu und dir einen in die geben. Und ich habe mich dann, das ist so ein Bild, wo ich mich mal frage, woher kommt dieser Hass? Das forderndste, anstrengendste war Gesundheitsminister in der Pandemie. Ich weiß auch nicht, ob es in meinem Leben noch mal eine Zeit geben wird, die mich mehr fordert.
Das vorläufige amtliche Ergebnis.
Klarer Gewinner dieser Wahl.
Das deutschlandweite Rekordergebnis.
Der große Moment dieses Wahlkampfs.
Der überragende Wahlsieger.
Es gibt eine absolute Mehrheit.
Eins trifft auf die allermeisten Politikerinnen und Politiker zu. Die Überzeugung, die besten Ideen für dieses Land zu haben. Das Problem ist, oft enden sie in Koalitionen als halbgare Kompromisse. Denn absolute Mehrheiten gibt's heute kaum noch. Bei uns schon. Wir wollen von unseren Gästen wissen, was wären ihre drei wichtigsten Projekte, wenn sie mit ihrer Partei alleine regieren könnten. Das klären wir jede Woche in diesem Podcast.
Und das klären wir auch diese Woche wieder. Hallo, hier spricht Viktoria Reichelt und wir sprechen über die große Vision unserer Politiker und Politikerinnen. Wir freuen uns, wenn ihr uns direkt mal reinfolgt und den Podcast auch bewertet. Das hilft uns enorm. Und heute gratuliere ich quasi zur absoluten Mehrheit mit der CDU Jens Spahn. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, hallo.
Die meisten unserer Zuhörer und Zuhörerinnen kennen Sie wahrscheinlich als Gesundheitsminister der Corona-Pandemie. In der Funktion haben wir uns auch das letzte Mal getroffen. Das war 2021. Aktuell sind Sie Mitglied des Bundestags und stellvertretender Vorsitzender der Union-Bundestagsfraktion. Sie sind 1980 geboren in Ahaus. Sie werden morgen 44. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast da draußen hört, dann sind Sie schon 44.
Es ist zu befürchten,
dass das so eintreten wird.
Oder zu wünschen. Es gibt ein schönes Zitat, 70 werden ist nicht schön, die Alternative ist schlechter. Also insofern passt das schon.
Das passt. Haben Sie schon Pläne für Ihren Geburtstag?
Morgen?
Ja.
Also, morgen ist Sitzungstag erstmal. Ich bin, wie andere auch, normal arbeiten an Ihrem Geburtstag. Morgen Abend habe ich mir mit meinem Mann den Abend freigehalten.
Sehr gut. Sie haben eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, das ist auch schon eine Weile her, und da noch ein Politikwissenschaftsstudium draufgesetzt. Sie sind seit 1997 sind Sie Mitglied der CDU. Sie sind Katholik und wenn man sich mal durch Ihren Lebenslauf scrollt, dann haben Sie ja schon bemerkenswert viele Ämter inne gehabt, dafür, dass Sie noch nicht so alt sind. Klingt wie ein ziemlich stressiger Verlauf bisher. Haben Sie manchmal sowas wie Ausstiegsfantasien? In so sehr stressigen Phasen. Bali, Yoga-Café.
Ich dachte, haben Sie Fear of Missing Out so ein bisschen manchmal, weil man vielleicht manche Dinge nicht so hatte oder hat. Studentenleben zum Beispiel. Wenn Sie mich fragen würden, was mir fehlt. Ich habe viele, einen tollen Job, tolle Aufgabe. Es ist ein Privileg, diese Verantwortung zu haben, diese Aufgabe, Zugang, Möglichkeiten, die man sonst nicht hätte, die ich sonst nicht gehabt hätte in meinem Leben. Aber natürlich gibt es auch Dinge, die ich dafür nicht gehabt habe. Und Studentenleben, so banal das klingt, da hatte ich eigentlich schon richtig Bock drauf, ne, zu studieren, aber auch vielleicht mal ein Jahr ins Ausland zu gehen. In Münster war geplant, dann auch zu sein. Der Teil fehlt. Manchmal fahre ich am Montagmorgen durch die Stadt hier in den Bundestag und sehe noch die letzten Partygäste nach Hause gehen und denke mir, oder zur Party gehen, gibt es ja auch mittlerweile am Montagmorgen noch. Und dann denke ich mir, naja, manchmal wäre das auch ganz nett, aber das gehört halt dazu. Man kann nicht immer alles haben.
Hat alles Vor- und Nachteile. Was war denn so der, wenn Sie jetzt das alles Revue passieren lassen, der anstrengendste Punkt Ihrer Karriere?
Das forderndste, anstrengendste war Gesundheitsminister in der Pandemie. Ich weiß auch nicht, ob es in meinem Leben noch mal eine Zeit geben wird, die mich mehr fordert, die uns alle mehr fordert. Das war ja für jeden eine ziemlich fordernde, anstrengende Zeit. Aber als zuständiger Minister, als einer der Hauptverantwortlichen, das war schon eine besonders intensive Phase in dem, was anstand, in dem, was zu entscheiden war, aber auch in dem, was das so psychisch, körperlich einem abverlangt. Aber ich würde es auch jeden Tag. Also ich würde keinen Tag missen wollen, so rum würde ich es formulieren. Es war gleichzeitig auch wahnsinnig natürlich spannend, an so einer Zeit, an so einer Stelle zu sein.
Hat man nach sowas Lust, nochmal mitzuregieren?
Ja.
Ja, wunderbar.
Das kann ich Ihnen nach 2,5 Jahren Opposition sicher sagen. Opposition ist Mist, Opposition ist gut, wenn sie kurz ist. Es braucht eine Opposition. Regierungen gibt es in jedem Land der Welt, Opposition eben nicht. Aber es ist schöner, wenn es die anderen machen.
Hm. Ja, dann sind Sie ja hier jetzt goldrichtig in der absoluten Mehrheit. Ich glaube, ich spreche für viele junge Menschen oder vielleicht auch Menschen in Deutschland generell, die nach der Bundestagswahl 2021 ähnlich wie ihre Partei selbst gar nicht so richtig mehr wussten, wofür die CDU steht. Was eigentlich der Inhalt ist, weil man das Gefühl hat, lange war der Inhalt einfach regieren und Macht innehaben. Und jetzt haben sie ja nach dem letzten Parteitag dieses Grundsatzprogramm auch verabschiedet. Ich bin mir sicher, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Mhm. Wie alle anderen Gäste und Gästinnen haben sie uns aber ein Zitat mitgebracht, das sie politisch geprägt hat. Welches ist das?
Konrad Adenauer, nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Es gibt keine anderen. Klingt auch wieder total banal, aber eigentlich ist in diesem einen Satz das ganze Grundsatzprogramm der CDU schon drin. Die CDU ist ja gegründet worden nach dem Schrecken des Zweiten Weltkrieges als Idee, eine Partei zu sein, die eben nicht letzte Antworten geben will, die nichts absolut setzen will. Faschismus, dann nochmal Kommunismus in einem anderen Teil, also jetzt als dem, wo Konrad Adenauer war, Deutschlands, sind beide Systeme, die versucht haben, sozusagen das perfekte System zu machen. Und wenn der Mensch nicht mitmachen wollte, nicht mitziehen wollte, wurde er passend gemacht. Mit Gewalt, mit Unterdrückung, mit Mauern, mit Gefängnissen. Und die Idee ist eben gewesen zu sagen, Leute, der Mensch ist, wie er ist. Er ist auch nicht perfekt. Er macht Fehler. Er lässt sich in Versuchung führen. Kennt jeder von uns. Kommt abends nach Hause, Kühlschrank auf. Jeder weiß, sollte man nicht. Machen wir trotzdem. So ist der Mensch. Aber eben nicht in dem Ansatz zu sagen, ist halt so, kannst du nichts machen. Ne? Die Welt ist, wie sie ist, der Mensch ist, wie sie ist, können wir nichts tun. Sondern zu sagen, das ist der Ausgangspunkt und wir wollen es jeden Tag ein bisschen besser machen. Hm. Suche der Stadt Bestes, ist ein anderes schönes Bibelwort. Es jeden Tag ein bisschen besser machen und dabei zu wissen, perfekt werden wir es nie machen. Das kommt vielleicht im Jenseits, das Paradies, was auch immer. Aber das ist nicht des Menschen. Und das gibt einfach eine gewisse Demut und Gelassenheit. Nicht Gleichgültigkeit, das ist wichtig, sondern gelassene Demut in der politischen Auseinandersetzung und bei politischen Entscheidungen. Und es gibt die Fähigkeit, sich zu korrigieren, weil man eben auch, wenn die Welt sich ändert, die Dinge nochmal neu denken muss. Und das alles in diesem einen Satz von Konrad Adenauer ist im Grunde die ganze sozusagen programmatisch-pragmatische Herangehensweise der CDU samt Gründungsmythos.
Sie haben ja schon gesagt, das ist im Prinzip ein sehr realistisches Bild, auf den Menschen zu gucken. Wenn man jetzt in den aktuellen Zeiten so guckt, was junge Menschen umtreibt, was Menschen, glaube ich, generell auch in Deutschland umtreibt, das ist eine Unsicherheit, wenn man in die Zukunft guckt. Wir haben Kriege, mit denen wir nicht mehr gerechnet hätten an diesen Stellen. Und viele Menschen protestieren ja gerade auch wieder für Dinge, die sie bewegen, für mehr Klimaschutz, gegen Rechtsextremismus. Das sind ja immer Menschen, die mit einem gewissen Verbesserungsdrang auf die Straße gehen. Kann dieses Menschenbild eine bessere Welt wollen oder ist es dafür zu realistisch?
Es will eine bessere Welt, also es jeden Tag ein wenig besser machen, aber eben in dem Wissen, dass wir es nicht perfekt machen können und dass es auch nicht was Absolutes gibt. Also es gibt ja einige, die setzen in der aktuellen Debatte etwa die Frage des Klimaschutzes, des Aufhaltens des Klimawandels absolut. Und alle anderen Dinge bis hin zu der Frage, ist die Demokratie die richtige Form, um deren Ziele zu erreichen? Alle anderen Dinge werden dann relativ gesetzt. Und das ist nie gut, sondern die gesamte Schau zu haben. Politik ist nicht über Wahrheiten. Es geht nicht um Wahrheiten verkünden. Es geht darum abzuwägen, Argumente abzuwägen. Ich habe in der Pandemie immer gesagt, Maske in der Schule tragen oder im Bus ist keine Frage von Wahrheit, sondern wir wägen die Freiheit des einen gegen den Gesundheitsschutz des anderen, die Gesundheit des anderen. Und dann kann man so oder so entscheiden in der Abwägung, aber eben nicht irgendwas absolut setzen. Und in diesem Wissen trotzdem zu sagen, wir wollen aber jeden Tag es besser machen, das Leben verbessern. Das gilt natürlich für den Einzelnen, aber auch für die Menschheit insgesamt. Das gilt natürlich auch. Und ich finde, wir haben 75 Jahre Grundgesetz dieses Jahr. Wir sind in 75 Jahren Bundesrepublik. Wenn wir überlegen, wo wir herkommen, aus den Trümmern eines brutalen, furchtbaren Krieges, wir sind da eigentlich schon ziemlich gut vorangekommen beim jeden Tag ein bisschen besser machen.
Sie sagen gerade, Politik ist nicht immer Wahrheiten definieren oder Wahrheiten folgen, sondern es ist ein Umgang mit verschiedenen Realitäten, Interessen. Jetzt würden Vertreterinnen der Klimabewegung sicher sagen, naja, die Wissenschaft sagt uns aber ganz klar, die Wahrheit ist, dass diese Klimakrise zunimmt. Sie kommt auf uns zu, sie ist in großen Teilen auch schon da. Und es gibt gewisse wissenschaftliche Parameter, an denen wir unsere Politik ausrichten müssen, um dem zu begegnen.
Na, das sind ja zwei Dinge. Das eine, Wahrheiten und Fakten sind übrigens auch nochmal zwei verschiedene Dinge. Es gibt naturwissenschaftliche Fakten. die Schwerkraft, wenn ich jetzt hier was loslasse, fällt es runter. Das ist erstmal so. Naturwissenschaftliches Faktum der Erderwärmung gibt es auch. Die Frage, wie ich darauf reagiere, ist dann aber wieder ja eine politische. Es gibt ja die einen, die sagen, ist gar kein Problem, lassen wir einfach, nicht meine Position, nicht falsch verstehen, aber es gibt ja auch diejenigen, die sagen, ist gar kein Problem. Es gibt andere, die sagen, lass uns doch stärker auf Klimaanpassung gehen. Der Mensch hat sich als sehr anpassungsfähig erwiesen, von der Antarktis bis zur Wüste. Lass uns schauen, dass wir uns anpassen an diesen Wandel, was wir da ändern müssen. Es gibt eben andere, die sagen, nein, lasst uns versuchen, so viel es noch geht, aufzuhalten, CO2 zu reduzieren. Das sind verschiedene Optionen, die sich sozusagen aus dem Fakt der Erderwärmung ergeben als Handlungsoption. Aber es gibt nicht die eine Handlungsanweisung, die sich erstmal aus einem Fakt ergibt. Und das, finde ich, ist halt das Gefährliche, wenn man versucht, seinen politischen Willen zu verwissen, also dazu zu behaupten, das wäre jetzt irgendwie was Wissenschaftliches und ein wissenschaftliches Muss. Das ist das Ende von Politik, das ist das Ende von Freiheit, das ist das Ende von allem. Es gibt wissenschaftliche Fakten. Und die sind Ausgangspunkt für Entscheidungen und Abwägungen. Und dann kann jeder zu seiner Entscheidung und Abwägung kommen. Aber ich empfehle nie, das eigene als absolut zu setzen. Das ist am Ende Diktatur.
Anderes Thema. Jetzt hat sich in den letzten Wochen auch das politische Klima, naja, kann man schon sagen, in den letzten Jahren das politische Klima erhitzt. Sowohl das Debattenklima, was wir haben in Deutschland. Wir haben jetzt gerade in der letzten Woche vermehrt Angriffe auf Demokraten, Demokratinnen gehabt. Das macht vielen Leuten Angst. Das hat ja anscheinend auch Menschen dazu angeregt, dem irgendwie nachzuahmen. Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen mit Angriffen? Haben Sie was in die Richtung schon erlebt?
Habe ich erlebt, auch schon vor der Pandemie auch. Die Frage von Shitstorms gab es übrigens schon, bevor es soziale Medien gab. Die kamen dann per Brief. Aber das habe ich auch schon.
Auch in der Dichte?
Auch schon bei manchen Debatten auch in der Dichte und auch in der Wortwahl. Aber es ist natürlich durch soziale Medien erstmal Hetze leider viel einfacher geworden. Hass und Hetze auch anonym hinzukübeln. Und aus Wort wird leider irgendwann auch Tat. Und in der Pandemie als Gesundheitsminister habe ich das natürlich in ganz besonderer Form einfach nochmal erlebt. Nicht, dass es Kritik gibt an unseren Maßnahmen. Also ich wäre eher besorgt gewesen, wenn es gar keine Kritik gegeben hätte. Das waren ja schon die stärkst freiheitseinschränkenden Maßnahmen in der Geschichte der Bundesrepublik. Deswegen strittige Debatte, völlig okay. Aber ich erinnere so eine Szene, zum Beispiel in Baden-Württemberg, ich komme gerade auf den Ortsnamen nicht, aber wir fahren nach einer Veranstaltung, die war in einem Schwimmbad sogar tatsächlich, einer Veranstaltung los und ich schaue durchs Fenster beim Losfahren und dann sieht mich ein Mann, etwas älter, etwas fülliger. Der guckte bis dahin ein bisschen grimmig, aber ganz okay. Und dann hat er mich erkannt durch die Scheibe. Ich habe gesehen, und binnen Sekunden, Millisekunden, wurde daraus ein hassverzerrtes Gesicht. Und ich dachte, der wird jetzt am liebsten auf dich zu und dir einen in die geben. Und ich habe mich dann, das ist so ein Bild, wo ich mich immer frage, woher kommt dieser Hass? Also, dass jemand sagt, ich stimme nicht überein oder ich mag den Spahn nicht, oder was auch immer. Aber dieser Hass und diese Bereitschaft ist in Gewalt umzusetzen. Die hat zugenommen und mich beschäftigt unheimlich die Frage, wo kommt das her und woher kommt diese Unfähigkeit, zumindest mal zu akzeptieren, dass es auch eine andere als die eigene Position geben kann.
Ja, gesunder Streit ist auch ein Thema, was Ihnen, glaube ich, wichtig ist. Kommen wir auch später noch zu. Ich mache jetzt nochmal einen Sprung, denn Sie waren gerade in Ruanda und da auf einer interessanten Reise und die leitet auch ganz gut das erste Thema ein, das Sie mitgebracht haben.
Kaum ein Thema erhitzt die Gemüter so stark wie die Asyl- und Migrationspolitik. Im Jahr 2023 kamen laut Frontex rund 355.300 Menschen irregulär in die EU. Die höchste Zahl seit 2016. Seit Oktober 2023 gibt es an den deutschen Grenzen wieder verschärfte Grenzkontrollen. Jetzt hat die EU die Reform des gemeinsamen europäischen Asylrechts endgültig beschlossen. Einige fordern allerdings eine noch striktere Einwanderungspolitik. Diskutiert wird das sogenannte Drittstaatenkonzept, das vorsieht, bereits angekommene Asylsuchende wieder auszufliegen und außerhalb der EU in Drittstaaten unterzubringen, um dort auf das Ergebnis ihres Asylverfahrens zu warten. Mehr Humanität und offene Grenzen oder europäische Abschottung. Das sind die Pole, die aktuell heftig debattiert werden.
Sie waren in Ruanda, ein Drittstaat für Großbritannien. Was haben Sie da erlebt?
Also ich war zum zweiten Mal in Ruanda. Ich war als Gesundheitsminister 2019 schon da. Deutschland hat in vielen Feldern eine Kooperation auch mit Ruanda. Wir sind sehr engagiert, auch in der Gesundheitszusammenarbeit. Es war Fact-Finding-Mission, weil das Vereinigte Königreich UK ja was macht, was bis jetzt so jedenfalls noch kein anderes europäisches Land gemacht hat, in einer Partnerschaft mit Ruanda die Asylverfahren und die mögliche Schutzgewährung, die daraus folgt, eben in Partnerschaft mit diesem Land zu machen. Und es ist klar, auch nach Urteilen im Vereinigten Königreich des höchsten Gerichtes, es geht rechtlich. Das internationale Recht macht das möglich. Es ist möglich. Es ist nur an bestimmte Bedingungen geknüpft, die eben dann der Partnerstaat erfüllen muss. Und das haben wir uns vor Ort angeschaut. Und wissen Sie, das eigentlich Spannende ist ja, Ruanda will Partner sein. Also Türkei will auch Partner sein, wir haben EU-Türkei-Abkommen, aber es gibt nicht besonders viele Länder, die von sich aus sagen, wir sind bereit mit euch zum gegenseitigen Nutzen, klar, damit kommen auch ökonomische Zusammenarbeit, Unterstützung für Schulen, Wohnungsbau und anderes mehr, damit man sowohl den Migranten, den Flüchtlingen wie der einheimischen Bevölkerung hilft, finde ich aber auch völlig okay, aber wir sind bereit mit euch einen solchen Weg zu gehen. Und so viele Länder gibt es bis jetzt noch nicht, die das sagen. Und deswegen haben wir gesagt, schauen wir uns das einfach mal vor Ort an. Und wir haben bis hin zum Präsidenten dort gute Gespräche führen können. Und die Botschaft war, wenn Deutschland will, wir sind bereit, auch mit Deutschland darüber zu reden.
Sie sagen gerade, das ist nach internationalem Recht machbar, weil ja Gerichte in Großbritannien das angefochten haben. Die haben ja auch schon diesen einen Flieger, glaube ich, letztes Jahr aufgehalten in letzter Minute. Selbst wenn das jetzt gehen würde, ich glaube, die Regierung hat ja auch ein Gesetz verabschiedet, dass das so versucht zu covern, könnten Menschen ja immer noch zum obersten Gerichtshof gehen und das beklagen. Das heißt, das könnte ein Prozess sein, der immer wieder aufgehalten wird.
Also fangen wir nochmal grundsätzlich an. Worum geht's eigentlich? Wir haben im Moment die Botschaft in der Welt, dass wer immer Europa erreicht, egal wie das Asylverfahren ist, egal wer irgendwie einreist, wer es irgendwie nach Europa schafft, bleibt zu fast 100%. Mit in aller Regel, vor allem auch in Deutschland, Anspruch auf Sozialleistungen. So, das, ich verstehe jeden, der sagt, ich versuche mich auf diesen Weg zu machen. Die Frage ist ja nur, ist das wirklich die humanitärere Lösung? Helfen wir damit wirklich so vielen Menschen wie möglich, so gut wie möglich, oder schauen wir nicht sehr stark auf die Einzelnen, die sich überhaupt auf diesen Weg machen konnten, die stark genug waren? Es sind ja vor allem junge Männer. Wir helfen ja gar nicht denen, die es am dringendsten brauchen, auch Frauen und Kindern. Vor allem junge Männer. Es sind im Zweifel die, die das Geld für den Schlepper hatten, und gar nicht die, die es am dringendsten vielleicht bräuchten und das Geld gar nicht haben. Ist es wirklich humanitär, wie es jetzt ist? Hat es Akzeptanz auf Dauer, wie es jetzt ist? Wir sehen nein. In fast allen europäischen Ländern gewinnt die extreme Rechte in den Wahlen. Meine These wäre dazu, das hat vor allem mit Migration und zu oft nicht gelungener Integration zu tun, mit irregulärer Migration. Nicht gegen, sondern die Menschen wollen zu Recht, übrigens, ich will das auch, dass wir Kontrolle darüber haben, wie viele, warum, unter welchen Bedingungen zu uns kommen. Und alles, was wir seit 20 Jahren probieren, Dublin, Asylverfahren in der EU, alles funktioniert nicht. Also bis jetzt ist es immer noch so, wie es ist. Das Problem wird von Jahr zu Jahr schwieriger. In den Städten, Gemeinden, Schulen, Kitas, überall sehen wir, viel, viel mehr geht nicht. Im Gegenteil, wir sind über dem Limit. Und da kann eben diese Frage eines sicheren Drittstaats eine Lösung sein. Warum? In dem Moment, wo klar ist, wenn ich Europa erreiche, wenn ich Großbritannien erreiche, werde ich eben in diesen sicheren Drittstaat gebracht, habe dort mein Verfahren und meine Schutzgewährung. Warum soll ich noch 10.000 Euro für einen Schlepper zahlen, um übers Mittelmeer zu kommen, wenn ich tatsächlich nachher in einem afrikanischen Land bin, wo ich auch einfacher hätte hinkommen können, um Schutz zu kriegen? Es sterben würde aufhören. Es wäre die humanitärere Lösung. Und es gibt einfach auch nach internationalem Recht, auch nach Menschenrechten, es gibt nicht das Recht, sich das Zielland auszusuchen. Es gibt's einfach nicht. Es gibt einige NGOs und einige politisch aktive, die versuchen, solche Rechte zu konstruieren, aber die gibt es nicht. Es gibt nicht das. Es gibt die Verpflichtung der internationalen Gemeinschaft, Menschen, die verfolgt werden oder vor Krieg fliehen, zu unterstützen, Schutz zu gewähren. Die Verpflichtung gibt es. Aber es gibt nicht das Recht des Einzelnen zu sagen, ich will aber in dieses Land und in kein anderes. Und wenn der Schutz sichergestellt wird und die Verfahren eben auch, dann geht das auch in Ruanda.
Nur, dass das alle verstehen, die uns jetzt zuhören. Es kommt jemand an in Europa, der würde dann, sagen wir jetzt mal im Fall von Großbritannien, nach Ruanda geflogen werden, würde dort ein Asylverfahren durchlaufen und im Falle eines gewährten Asyls in Ruanda bleiben. Was passiert mit diesem Menschen, wenn er das Asyl dort nicht bekommt?
Das ist ja das Spannende an Fact-Finding-Missions. Man lernt tatsächlich was. Frau Reichelt, wir haben da gelernt, ich habe da gelernt, die können auch bleiben. Ruanda hat gesagt, wir sind sogar bereit, nicht nur diejenigen, die einen positiven Asylentscheid anschließend haben, sondern auch die anderen zu behalten. Das ist sozusagen eine Form von Spurwechsel. Unter der Überschrift wird das ja in Deutschland manchmal auch diskutiert, aus dem Asylverfahren heraus in ein Immigrationsverfahren zu kommen, Einwanderungsverfahren. Und die sagen eben, wir sind bereit, dann einen anderen Aufenthaltsstatus zu gewähren und in Zusammenarbeit mit Großbritannien auch diesen Menschen, was Bildung angeht, Schule angeht, Wohnung angeht, entsprechende Unterstützung zu geben. Also das Hauptthema der ersten Gerichtsentscheidung Großbritannien war ja das sozusagen Non-Refoulement. Das ist internationales Flüchtlingskonvention. Man darf niemanden zurückweisen, zurückschieben, wie das dann manchmal heißt, in ein Land, wo Verfolgung droht. Und da war eben die Frage, ist das in Ruanda gewährleistet oder nicht? Und Ruanda hat gesagt, das lösen wir so, es kann tatsächlich jeder bleiben. Und das fand ich eine überraschende Aussage. Ich habe den Präsidenten gefragt, warum? Warum eigentlich seid ihr überhaupt bereit zu so einer Partnerschaft, wo viele andere Länder es nicht sind? Und Präsident Kagame hat selbst Fluchterfahrung, 20 Jahre seines Lebens. Ab dem vierten Lebensalter war er im Nachbarland, ich glaube Uganda war es, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, selbst Flüchtling, wegen auch Bürgerkriegszuständen, Verfolgung im eigenen Land. Und aus dieser Erfahrung heraus sagt er, wir wollen ein Land sein, das hilft. Und natürlich sagt die Regierung, es ist auch zu unserem Nutzen. Wenn wir die finanzielle Unterstützung kriegen, können wir auch unserer eigenen Bevölkerung ein besseres Leben möglich machen. Es ist halt sozusagen Win, 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 Win. Und deswegen ist es aus meiner Sicht was, was wir mal probieren sollen.
Das ist ja ein Punkt, den die Kritiker dieses Systems auch immer wieder anbringen. Die sagen, das ist im Moment nicht nur ein sehr unzuverlässliches oder sehr unerprobtes Modell, sondern es ist auch ein enorm teures Modell, weil Großbritannien, Ruanda ja extrem viel Geld zahlt zur Aufnahme dieser Menschen. Wäre das im großen Stil für Deutschland denn überhaupt denkbar finanziell?
Naja, was haben wir denn jetzt? Wir zahlen jedes Jahr 40 Milliarden etwa für irreguläre Migration. Bürgergeld, Sozialleistung, Krankenversicherung habe ich noch gar nicht eingerechnet. Krankenversicherung, Unterbringung, Schule, Lehrer, die wir gar nicht haben. Wir zahlen doch auch jetzt und das nicht mehr besonders zielgerichtet. Ich sag's mal andersrum, es wäre uns politisch und ich glaube vielen Steuerzahlern auch einen Preis wert, wenn wir dafür Kontrolle über Migration zurückgewinnen, selbst entscheiden, wer warum zu uns kommt und gleichzeitig Menschen, die tatsächlich in Not sind, eben an anderer Stelle in Europa Schutz gewähren können. So wie es jetzt ist, völlig ungesteuert, jeder reist ein, hat sofort Anspruch auf Sozialleistung. Das ist schon jetzt auch eine ziemlich teure Veranstaltung.
Es gibt ja seit letztem Jahr wieder verstärkt Grenzkontrollen an deutschen Grenzen. Da ist die Zahl von irregulären Migranten ja schon runtergegangen.
Sie ist runtergegangen, was übrigens zeigt, es geht auch übrigens nicht darum, dass nur eine Maßnahme allein, sondern Bausteine sozusagen verschiedene haben. Aber das zeigt ja, es macht einen Unterschied, Grenzkontrollen zu machen. Es wurde ja von der Ampel, auch von Frau Faeser, über Wochen, Monate angezweifelt, dass Grenzkontrollen irgendwas bringen. Sie bringen nicht genug, aber sie bringen was. Übrigens, das Verrückte in Anführungszeichen ist ja, nach dem deutschen Grundgesetz Artikel 16a, kann ja eigentlich so gut wie niemand in Deutschland mehr Asyl bekommen. Da steht drin, wer aus einem sicheren Drittstaat einreist, hat keinen Asylanspruch. Und wir sind umgeben von sicheren Drittstaaten. Eigentlich nach dem Grundgesetz hätten wir gar kein Thema. Das Problem ist, dass europäisches Recht sozusagen die Logik des Grundgesetzes überwölbt. Und eigentlich müssen wir auf europäischer Ebene die gleiche Logik haben, wo ein sicherer Drittstaat ist, wer aus einem sicheren Drittstaat kommt oder in einen solchen eine Perspektive bekommt, hat keinen Anspruch auf Asyl in Europa. Es klingt hartherziger, als ich es meine. Wir sehen doch einfach eins. Wir können das nicht lösen, indem jeder zu uns kommt. Von 40 Millionen Menschen aus Afghanistan, die in Afghanistan sind, 40 Millionen Afghanen, sind jetzt irgendwie 1-2% Richtung Europa aufgebrochen. Das heißt, da sind aber noch 35, 36, 37 Millionen Menschen. Die können ja nicht alle nach Europa. Wie soll das gehen? Das hat keine Akzeptanz. Wir haben die Schulen nicht, wir haben die Wohnungen nicht. Die kulturellen Unterschiede sind riesig. Ich war mehrfach in Afghanistan. Wir merken ja jetzt schon, wie das mit der Integration alles ziemlich fordernd ist. Wir brauchen endlich andere Antworten. Und die immer sagen, was alles nicht geht, die haben leider auch keine Lösung parat, weil wir gerade kurz über Klima sprachen. Ich wundere mich sowieso immer, dass die im eher Mitte-Links-Spektrum, die bei der Frage des Klimawandels der Meinung sind, Deutschland könnte die ganze Welt retten, beim Thema Migration immer sagen, da können wir leider nichts machen. Also ich nenne die mittlerweile Migrationsleugner.
Nochmal zusammengefasst. Also Sie sagen ja, die Grenzkontrollen, die ja zumindest mal einen spürbaren Effekt zeigen, die sicher nicht die irreguläre Migration gegen Null senken, die gibt es seit letztem Jahr. Ich glaube jetzt irgendwie bis Juni. Ne? Dann gibt es jetzt GEAS, hat sich die EU drauf geeinigt. Da sagen Sie, aber das bringt nicht genug. Da höre ich heraus, Sie wollen eigentlich diese irreguläre Migration gegen Null senken. Warum? Also mal auf einer Metaebene gesprochen. Was macht das mit einem Land, wenn so viele Menschen kommen?
Es macht, man kann ja auch klein anfangen, in der Familie, im Dorf, im Haushalt, wenn ein, zwei Menschen dazu kommen, die Unterstützung brauchen, nehmen wir nur die Familie, mit am Mittagstisch sitzen, mit einer Unterkunft bauen, bis zu einer bestimmten Größenordnung geht das und man kommt auch miteinander klar, ist manchmal nicht so angenehm, aber geht. Wenn natürlich die Zahl immer größer wird, stellt sich irgendwann schon die Frage, wie fair ist das hier alles? Die einen gehen arbeiten, erwirtschaften das, die anderen profitieren auch. Es kommen ganz klassische menschliche Fragen auch dazu bei kulturellen Unterschieden.
Was sind da so menschliche Fragen?
Naja, wir alle haben doch ein Bedürfnis nach kultureller Sicherheit. Mhm. Jeder von uns hat das Bedürfnis, wenn er morgens aus seiner Wohnung, aus seiner Haustür tritt, dass nicht alles neu verhandelt werden muss. Wie wir uns grüßen, dass wir Respekt voneinander haben, wie Männer und Frauen miteinander umgehen. Das hat sich ja über Jahre, Jahrhunderte, fast Jahrtausende entwickelt, der europäische Kulturraum, der deutsche Kulturraum. Das, was uns prägt und das, was unseren Alltag prägt. Ist das statisch? Starr? Nein, offenkundig nicht. Es entwickelt sich, aber es ist verbindlich. Und das ist in Afghanistan, Syrien oder übrigens auch Ruanda anders natürlich. Das ist eine andere, ich bewerte das gerne, es ist anders. Und da sind Dinge, die ich jedenfalls für Deutschland nicht möchte. Also in Afghanistan werden noch Frauen gesteinigt übrigens. Das ist zum Teil kulturelles Mittelalter. Und das ist eine Prägung, wo die Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht Teil von Alltag ist, wo Judenhass Alltag ist, in dem, was man auch in der Religion predigt, wo über Andersgläubige als Ungläubige gesprochen wird, in zu vielen islamischen Ländern jedenfalls. Das ist eine kulturell, ist nicht angeboren, ist gar keine ethnische Frage. Ich werde immer Rassist genannt, wenn ich darüber rede. Das hat ja gar nichts mit der Ethnie zu tun. Es geht um eine kulturell-religiöse Prägung, das ist angelernt. Aber es ist halt nicht eben weg. Und wir merken ja, wie da die Dinge dann schon ganz konkret aufeinander prallen, auch in den kulturellen Unterschieden. Und ich glaube einfach, bis zu einem bestimmten Grad halten wir das aus. Ist es auch bereichernd in bestimmten Situationen? Oder eben man schafft es, miteinander zu integrieren. Aber wenn die Verhältnisse nicht mehr stimmen und zu viel in kurzer Zeit passiert, dann wird daraus viel Unsicherheit, viel Verunsicherung und dann klappt es auch einfach nicht mehr und dann ist die Akzeptanz weg. Und das wäre wohl das Schlechteste für die Flüchtlinge, wenn es gar keine Akzeptanz mehr gäbe, zu helfen.
Ja, zwei Gedanken, die ich dazu noch habe, weil Ihr Kollege Philipp Amthor, der war ja auch schon hier und hat mit meinem Kollegen Jan Schippmann auch über diese Mechanik gesprochen. Mal angenommen, ne, mit den Problemen, die Sie ansprechen, die ja auch real sind für viele Menschen in Deutschland. Wir würden auf so ein Drittstaatenkonzept kommen in Deutschland. Wir würden uns darauf einigen, wer wären denn die sicheren Drittstaaten?
Also es gibt jedenfalls mal ein Land, das sich anbietet, auch ein Pionier sozusagen, ein Pionier mit uns zu sein, das ist Ruanda. Es gibt andere, die Erfahrung ist, wenn du sie öffentlich nennst, also Ruanda ist damit einverstanden, offenkundig. Andere sagen, lass uns doch erstmal verhandeln und dann wollen wir anschließend, wenn wir das faire Abkommen haben, dann öffentlich werden. Aber Frau Faeser war ja gerade die Innenministerin in Marokko, Tunesien, das sind sicherlich Länder, Libanon. Das sind jetzt nicht per se sichere Drittstaaten, das sind andere Art von Abkommen. Es ist erstmal auch die Frage, die eigenen Staatsbürger zurückzunehmen. Mhm. Selbst da haben wir ja schon Probleme mit einigen Nachbarländern. Ich würde mir wünschen, dass die EU und die Bundesregierung endlich wieder mit der Türkei verhandelt über eine Fortsetzung des EU-Türkei-Abkommens, weil wir in der Ägäis zwischen Griechenland und Türkei ja immer noch das Thema irregulärer Migration haben. Die Türkei wäre sicher bereit, auch dieses Abkommen mal wieder neu aufzuladen, sozusagen neu zu verhandeln. Und in Osteuropa gibt es sicherlich auch ein, zwei Länder, die dazu bereit wären, das zu machen. Ja. Also man muss einfach mal wegkommen. Die sollen nicht sozusagen unsere Probleme lösen, diese Länder, sondern wir müssen daraus Abkommen machen, wo wir halt breiter denken, wo eigentlich die ganze Regierung beteiligt. Mit manchen Ländern kommt dann vielleicht eine Wissenschaft, Universitätsvereinbarung dazu, wirtschaftliche Unterstützung für die wirtschaftliche Entwicklung, für Hausbau, für Schulen, von denen die Migranten profitieren, aber auch die einheimische Bevölkerung. Bei anderen Ländern ist Visa ein Thema, dass sie für ihre eigenen Leute Visa nach Europa kriegen können. Für andere Länder ist ein Thema mit Ruanda. Ruanda hat 110.000 Flüchtlinge aus Kongo und Burundi seit fast 20 Jahren im Land. Man könnte natürlich auch sagen, wenn ihr uns dort helft, nehmen wir Kontingente von denen, die es am dringendsten brauchen, jedes Jahr, was weiß ich, 1.000, 5.000 nach Deutschland. Also es heißt ja nicht darum, abzuschotten, sondern es geht darum, Kontrolle zu haben über das, was passiert.
Das ist der Punkt, auf den ich gerne noch eingehen würde, weil Herr Amthor da nicht so eine richtige Antwort drauf hatte, auf diese Kontingentfrage. Die Idee ist ja, wenn dann Menschen in zum Beispiel Ruanda sind, als einziger Drittstaat, der sich da gerade ganz klar bietet, dass eine Allianz von verschiedenen europäischen Ländern, ich glaube eine Koalition der Willigen oder ähnlich, bestimmte Kontingente an Menschen wieder zurücknehmen würde.
Zurücknehmen.
Wie funktioniert das?
Kontingent finde ich auch nicht das schönste Wort, weil es so technisch, aber es ist nochmal das Fachwort sozusagen. Wir haben das schon gemacht. Wir haben zum Beispiel aus Syrien, aus anderen Konfliktherden mit UNHCR, also dem Internationalen Flüchtlingshilfswerk, gesagt, machen wir übrigens auch aus Ruanda bis heute, spannenderweise, wir nehmen meinetwegen 5.000 Menschen auf nach Deutschland. Kanada sagt, wir nehmen 1.000, andere und dadurch entsteht dieses Kontingent, zahlenmäßige Größen. Und UNHCR hat bestimmte Kriterien, nach denen sie schauen, wer braucht es jetzt am dringendsten. Also wie gesagt, Frauen, Kinder, Menschen, die eine besondere Situation haben. Die haben Kriterien entwickelt, weil das ist ja eine Auswahl. Es wollen Hunderttausende und am Ende können dann über diesen Weg vielleicht in dem Jahr 5.000 kommen. Und damit das nicht irgendwie nach dem Zufall ist, gibt es Kriterien von UNHCR und die wählen aus. Das haben wir schon gemacht. Das Prinzip ist bekannt und das geht auch für die Zukunft.
Und die werden dann nach einer Auswahl nach Kriterien wieder zurückgeflogen?
Nicht zurück. Die Botschaft muss ja sein, es sind nicht diejenigen, die es auf dem irregulären Weg versucht haben. Also wer es einmal versucht hat, irregulär übers Mittelmeer, der kann ja nicht der Erste sein, der dann da über diesen Weg kommt. Dann würden wir ja wieder einen Anreiz setzen, es dann doch so zu versuchen. Sondern ich würde sagen, wenn Ruanda bereit ist, zum Beispiel eben Drittstaatenpartner zu sein, würden wir ich habe das Flüchtlingscamp 1 ja besucht im Nordosten Ruandas. Dort leben 14.000 Menschen, davon über die Hälfte Kinder oder unter 18-Jährige, sehr jung, die aus dem Ostkongo geflohen sind. Und man könnte ja sagen, aus diesem Camp, und das passiert übrigens auch gerade Richtung Kanada, haben sie uns berichtet, geht es für 1.000 dann in die Richtung, weil Kanada aufnimmt 1.000 Menschen, ausgewählt von UNHCR, die waren mit uns in dem Lager. Aus dem Lager könnten wir Ruanda entlasten, diesen Menschen eine Perspektive geben, denen die es aus dem Lager am dringendsten brauchen. Und gleichzeitig nimmt Ruanda an anderer Stelle eben Menschen auf und gibt denen eine Perspektive. Das kann schon funktionieren. Mhm. Entscheidend ist, dass wir Kontrolle haben und wissen, wer warum kommt. Und diese Botschaft nicht mehr da ist, wer es irgendwie nach Europa schafft, wer sein Leben riskiert. Das ist ja dieses furchtbare Sterben, diese Bilder, das lässt ja keinen kalt. Aber wer das beenden will, ist meine feste Überzeugung, muss eigentlich beenden die Botschaft, wenn ich es irgendwie nach Europa schaffe, bleibe ich da.
Das ist ein Thema, über das könnte man jetzt wahrscheinlich 2 Stunden noch hin, weil es ein wahnsinnig großes Thema ist. Eine Sache interessiert mich trotzdem noch. Sie sind ja Katholik und auch in der christlichen Partei. Der Kompass für das neue Grundsatzprogramm ist das christliche Menschenbild. Jetzt haben sich ja sehr viele Vertreter und Vertreterinnen beider Kirchen, also der katholischen Kirche, der evangelischen Kirche, gegen diesen Migrationskurs in ihrem neuen Grundsatzprogramm gestellt und haben gesagt, das ist eigentlich zutiefst unchristlich. Wie geht es Ihnen persönlich mit sowas?
Ich sag denen, wenn ich denen begegne, sie haben keine Ahnung. Sie haben sich nicht...
Den Kirchen?
Denjenigen, die das sagen, ist ja nicht. Die Kirchen sind Vertreter der Kirche.
Ja, aber 700 Vertreter.
Ja, aber sie haben sich nicht mit dem... also es gibt ja auch 2 Bischöfe, die nochmal einen Gastbeitrag geschrieben haben. Und ich sage, ihr habt euch nicht informiert. Also Ruanda ist ein zutiefst christliches Land. Vielleicht sollten sie einfach ihre Kollegen Bischöfe in Ruanda mal kontaktieren und sich schlau machen. Ich habe so den Eindruck, in der deutschen Debatte wird in Überschriften über Ruanda viel gesagt. Es gibt viele Assoziationen, es wird viel behauptet. Manche lassen auch ihre persönlichen politischen Wünsche... Tun sie so, als wäre das internationale Recht. Das stimmt nicht. Es ist nach internationalem Recht möglich. Das ist auch durch Gerichte und UNHCR im Übrigen auch bestätigt. Und so sehr ich es verstehe, aus einem christlichen Impetus heraus, den ich ja auch habe, helfen zu wollen, weiß ich auch, dass der Helfende sich dabei nicht überfordern darf, dass der Helfende sich schon in der Situation halten sollte, helfen zu können. Und das ist ja dieses Dilemma auch des menschlich, des Humanitärseins, dass man leider nicht allen in jeder Lage helfen kann, so gern man möchte. Dass man das ist sozusagen wieder dieses Menschenbild, das eben auch weiß, wir können es bestmöglich machen, aber wir können leider nicht alle Probleme der Welt hier aus Deutschland lösen. Und ich habe das gerade so salopp gesagt mit keine Ahnung. Ich meine damit, ich würde mir wünschen, die würden sich wirklich beschäftigen mit dem Drittstaatkonzept, wenn sie es wirklich geprüft haben, mit Experten gesprochen haben, sich damit auseinandergesetzt haben und mir anschließend sagen, Spahn sehe ich trotzdem anders, kann ich mit umgehen. Aber wenn das nur so in gefühlsmäßigen Überschriften ist, für mich gehört zum Christsein auch aufgeklärt sein, um mich erstmal mit den Fakten zu beschäftigen und dann zu überlegen, wie können wir helfen. Ich möchte Menschen helfen, aber ich möchte vor allem denen helfen, die es am dringendsten brauchen und nicht denen, die am stärksten sind.
Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Schlusswort. Dann kommen wir mal, das ist jetzt ein harter Bruch, direkt zu Ihrer zweiten Maßnahme, damit quasi von diesem Gespräch nicht nur Spahn und Ruanda hängen bleibt. Wir hören mal rein.
Corona, Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise, Inflation. Deutschland ist seit Jahren im Krisenmodus. Und das merkt auch die Wirtschaft. Die Bundesregierung rechnet 2024 mit einem Wachstum von 0,3%. Einen ähnlichen Tiefpunkt hatte Deutschland zuletzt 2008 während der Finanzkrise. In Frankreich, Italien, Großbritannien, den USA, Japan und China wird ein größeres Wachstum vorausgesagt. Wirtschaftsminister Robert Habeck führt dies auf den schwachen Welthandel, hohe Zinsen, Sparmaßnahmen und der Energiekrise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine zurück. Experten sind skeptisch, dass sich die Lage bald verbessern wird. Sie sagen, dass die steigenden Zinsen die Bauindustrie und Investitionen ausbremsen und die Weltwirtschaft einfach nicht in die Gänge kommt. Wie kann Deutschland da rauskommen?
Herr Spahn, wie kann Deutschland da rauskommen mit der CDU in der absoluten Mehrheit?
Mit einer Wirtschaftswende hin zu fast schon wieder den Klassikern der sogenannten Angebotspolitik. Was heißt das? Den Standort attraktiv machen. Deutschland ist für Investitionen, für wirtschaftliche Tätigkeit gerade nicht besonders interessant, nicht attraktiv. Investitionen gehen in andere Länder, in die USA, ins Frankreich übrigens, macht gerade auch schwer erfolgreich Werbung für Investitionen. Wir sehen, dass richtig viel Geld aus Deutschland rausfließt, nicht in Deutschland investiert wird. Was tun? Steuern senken für Investitionen, Investitionen in Deutschland anreizen, die Energiekosten müssen runter. Dazu gehört auch das Angebot auszuweiten. Es bleibt falsch, Kernkraftwerke abzuschalten in der Krise. Es gehört aber auch dazu, jetzt Gaskraftwerke schnell zu bauen. Wir brauchen verlässliche Leistungen. Davon haben wir aktuell zu wenig. Auch um die Preise zu stabilisieren. Es geht um Bürokratieabbau, Planungsbeschleunigung. Es geht um die Frage auch von Verlässlichkeit politischer Entscheidungen. Also, dass der Finanz- und der Wirtschaftsminister jeden Tag seit 2 Jahren das Gegenteil voneinander sagen, führt natürlich nicht dazu, dass ein Unternehmen sagt, ich habe irgendeine Idee davon, wo Deutschland hin will, hier investiere ich, da ist ein sicheres Klima. Also insgesamt wieder zu sagen, das Wichtigste für alles andere, für Umverteilen, für soziale Maßnahmen, für Investitionen ist wirtschaftliches Wachstum. Das Wichtigste für wirtschaftliches Wachstum sind Investitionen in Deutschland und dafür wieder ein attraktiver Standort werden. Das muss Priorität haben.
Das ist ja eigentlich eine Rückbesinnung auf die originale soziale Marktwirtschaft.
Das ist eine Rückbesinnung auf originale soziale Marktwirtschaft und es ist das erste Mal seit etwa 20 Jahren, dass wir diese Debatte wieder führen müssen über unseren Standort. Wir hatten damals, jetzt redet Opa von früher, aber 5 Millionen Arbeitslose. Wenn ich mit einer 10er Abschlussklasse gesprochen habe, gefragt habe, wer hat einen Ausbildungsplatz, gingen damals echt nicht viele Hände hoch. Heute ist ja umgekehrt, kann man sich mal vorstellen. Mhm. Die Azubis können sich aussuchen, fast wo sie hingehen. Damals war es deutlich anders. Und wir waren damals the sick man of Europe, der kranke Mann Europas. Da sind wir noch nicht wieder. Wir kommen noch aus einer relativen Stärke. Wir hatten ja jetzt ja auch in den 10er Jahren Wachstum am Stück, so lange wie noch nie zuvor in der Geschichte der Bundesrepublik. Also wir sind noch stark, aber es wird halt jeden Tag wie so ein Schneeballeffekt, zieht es uns weiter nach unten. Wir sind das einzige Industrieland auf der Welt, das gerade schrumpft. Übrigens die Themen Welthandel, Energiepreise, Inflation betrifft ja nicht nur Deutschland. Deswegen zieht das Argument von Robert Habeck auch nicht. Alle sind schuld, nur er nicht. Das hat schon auch was mit der Politik der Regierung zu tun, dass wir das einzige Industrieland sind auf der ganzen Welt, das schrumpft. Und schrumpft heißt weniger Wohlstand.
Hat ja sicher auch mit der besonders großen Abhängigkeit Deutschlands, ne, von russischem Gas zu tun, auf das wir uns lange verlassen haben. Sind wir da nicht doch, sagen ja auch einige, ganz gut durchgekommen dafür, dass wir so abhängig waren? Weil die große Rezession, vor der gewarnt wurde, die gab es ja dann doch nicht.
Naja, ich würde es zweiteilen. Das erste Jahr, 2022, nach Kriegsbeginn im Februar, finde ich, hat die Bundesregierung viel richtig gemacht. Das klingt jetzt gönnerhafter, als ich es meine. Ich meine das wirklich so. Das ist Krise, es war Krieg, diese russische Gas auf einmal im Sommer weg. Das war eine massive, krisenhafte Situation. Keiner wusste, was ist jetzt das Richtige zu tun. Ich habe damals immer auch mit der eigenen Krisenerfahrung in der Pandemie gesagt, wir werden nicht kritisieren, wenn die Regierung kurzfristig entscheidet und auch kurzfristig sich korrigieren muss. Das ist in Krisen so. Wir werden auch nicht kritisieren, wenn sie viel Geld für Gas ausgibt, um uns sicher über den Winter zu bringen. Wir haben ja für Höchstpreise Gas auf dem Weltmarkt eingekauft, am Ende viel zu viel. Aber ich habe in der Pandemie gelernt, Stichwort Impfstoffe und Masken, haben es besser als brauchen. Das haben wir nicht kritisiert. Das erste Jahr war schon sehr okay. Nur dann kommt ja aus der akuten Krise die Phase dann eben, wo wir sozusagen wieder stärker im Normalmodus auch politischer Entscheidungswege und Gründe, Grundlagen sind. Und seitdem muss ich einfach sagen, geht halt alles in die falsche Richtung. Die Regierung macht weiter, als gäbe es diese Krise gar nicht so richtig, setzt ihre Projekte um aus dem Koalitionsvertrag mit immer neuen Ausgaben. Die Grünen machen ihre Wirtschaftspolitik, ihre Energiepolitik weiter mit immer neuen Kosten, als gäbe es auch die Energiesituation, die neue nicht, dass wir eben Energienot haben, Energiekrise haben. Es wird von Zeitenwende geredet in der Sicherheitspolitik, aber Herr Pistorius gerade diese Woche ja wieder muss um jeden Euro betteln. Also es ist ja nicht, es ist ja aus der Krise heraus nicht eine Politikveränderung gefolgt und eingetreten, sondern alle machen so weiter, als wäre nichts gewesen. Und das zieht uns gerade massiv nach unten, verbunden eben mit einem Streit, der dazu führt, dass eigentlich fast gar nichts mehr, also außer Rauschgift legalisieren, ist ja irgendwie nichts mehr da, auf das die sich einigen. Das ist schon auch ein Problem.
Jetzt hat ja Herr Merz auf dem Parteitag auch eine flammende Rede gehalten und hat da auch nochmal gesagt, auch zum Thema Wirtschaft, ne, irgendwie, also ähnlich soziale Marktwirtschaft und Produktionskapazitäten hoch. Und das haben wir alle in der Schule gelernt, soziale Marktwirtschaft super nach dem Zweiten Weltkrieg, ist jedem sicher ein Begriff. Und dann hat Herr Merz aber auch gesagt, ja, und Thema Klimawandel, wie wir da rauskommen, das überlassen wir am besten den Erfindern und den Ingenieuren. Und da sind, glaube ich, bei vielen Leuten ist die Frage aufgekommen, wo findet in diesem Wirtschaftsmodell, was ja seine Berechtigung hat, der Klimaschutz, der ja wichtiger ist denn je, ich glaube, das finden einige, wo hat der seinen Platz in dieser Wirtschaft? Weil das, was Sie umzeichnen, was Sie skizzieren, ist ja so ein bisschen der Gegenentwurf zu diesem Zeitgeist, die Degrowth. Wo viele die Lösung
genau,
drin
es ist,
sehen.
Genau, es sind sozusagen ein, zwei, drei Thesen, die gegeneinander stehen in diesen Fragen auch. Die eine These ist, wir müssten die groß machen, schrumpfen, um sozusagen unsere Klimaziele zu erreichen, halte ich für eine völlig fatale und falsche Annahme. Mhm. Es wird uns auch kein Land auf der Welt folgen. Also wenn wir China, Indien, USA sagen, tut uns leid, ihr müsst schrumpfen, auf Wohlstand verzichten, weil Klimakrise, dann sagen die, könnt ihr gerne machen, Deutsche, aber wir machen nicht mit. Das wird nicht funktionieren. Sondern unsere These ist, durch Wachstum schaffen wir die Ressourcen, die nötig sind, um Klimaschutz überhaupt da rein investieren zu können, in die Transformation, in klimaneutrale Energie und anderes mehr. Wachstum ist die Voraussetzung. Da sind wir bei der zweiten These. Der Kanzler sagt, durch die Transformation entsteht Wachstum. Also das ist jetzt nach 2 Jahren bewiesen. Das passiert nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Wachstum ist die Voraussetzung, damit wir in Transformation, in den Klimaschutz investieren können. Das dritte sind die Instrumente. Sie fragen bei der sozialen Marktwirtschaft, was ist eigentlich unser Instrument? Friedrich Merz meinte ja nicht, wir tun einfach nichts und gucken mal, ob irgendein Ingenieur irgendwann mal was findet. Das war nicht der Punkt, sondern zu sagen, wir machen CO2-Bepreisung. Also wir geben dem CO2, das hat ja auch schon begonnen, einen Preis, was es bisher nicht hatte bis vor, wann haben wir angefangen, mit 5 bis 10 Jahren auf europäischer Ebene. Wir geben dem einen Preis und dadurch entstehen wirtschaftliche Anreize zu investieren in CO2-Reduktion, in Klimaneutralität. Wir geben aber nicht die Technologie vor. Stichwort eben Mobilität. Ich habe nichts dagegen, das Elektroauto zu fördern. Man muss auch eine Ladeinfrastruktur haben. Völlig okay. Aber man muss nicht gleichzeitig den Verbrenner verbieten. Also entweder wird der Verbrenner von sich aus klimaneutral oder er wird unbezahlbar, er wird am Markt nicht mehr funktionieren. Das gleiche gilt für Heizungen. Man muss nicht jede einzelne Heizung vorschreiben, sondern man muss eben sagen, die eine wird richtig teuer werden und keiner wird sie sich mehr einbauen wollen. Und die anderen sind effizienter geworden. Oder es gibt vielleicht sogar Bio-Heizöl. Was weiß ich, was die alles noch erfinden. Entscheidend ist, CO2 muss runter. Und dafür muss CO2 schrittweise richtig teuer werden. Das ist der Marktansatz. Und der andere Ansatz ist eben, durch Ordnungsrecht, durch Verbote sozusagen den Weg 1:1 vorzugeben. Und ich glaube einfach nicht, dass das Effizienteste ist. Weil so schlau kann kein Politiker sein, dass er schon weiß, was ist der beste Weg.
Ja, aber das ist ja, dafür ist ja auch dieser Podcast da, um die verschiedenen Sichtweisen auf die großen Fragen unserer Zeit zu zeigen. In Anbetracht der Zeit gehen wir auch schon in die dritte Maßnahme. Die
sogar ein bisschen damit zusammenhängt.
Genau.
Nach dem Ende der Kernkraftwerke im letzten Jahr hat die Bundesregierung das Ziel, bis 2030 auch die Kohlekraftwerke schrittweise abzuschalten. Dafür braucht es allerdings erneuerbare Energien. Bis 2030 soll sich ihr Anteil laut den Regierungsplänen fast verdoppeln. 2023 wurden zwar mehr Solar- und Windkraftwerke erreicht als je zuvor, aber für die Regierungspläne müsste sich die Ausbaugeschwindigkeit im Vergleich zu 2021 verdreifachen. Zudem gibt es das Problem der sogenannten Dunkelflauten, wenn keine Sonne scheint und der Wind nicht weht. Die Bundesregierung plant dafür den Ausbau von Gaskraftwerken, die in Zukunft mit Wasserstoff arbeiten sollen. Doch auch dieser muss aufwendig hergestellt und transportiert werden. Ist das der richtige Weg zur Energiewende in Deutschland?
Ist das der richtige Weg in Ihren Augen, Herr Spahn?
Sagen wir mal so, ich finde der Weg, den aktuell die Regierung geht, den vor allem die Grünen gehen, das muss ich so klar adressieren in diesem Fall, der ist mir zu eng. Die setzen exakt auf zwei Technologien, Sonne und Wind. Die sind auch nicht mehr besonders innovativ, die kennen wir schon ein bisschen länger. Ja, die werden effizient. Aber das ist alles. Also wenn ich mit denen drüber rede, fangen wir nur bei den Erneuerbaren an. Wasserkraft, Geothermie, auch aus der Tiefe Wärme hochzuholen, Biomasse, Bioenergie. Und jetzt geht ja nicht nur um Deutschland, sondern für die Welt sind diese erneuerbaren Energien auch wichtige Optionen, kommen im grünen Denken nicht vor. Das Thema CCS, CCU, also CO2 abscheiden, unter die Erde verbringen. Oder Kohlenstoff ist ja eigentlich auch ein Wertstoff. Also uns beiden hier gäbe es gar nicht ohne Kohlenstoff als in Materie sozusagen. Daraus eine Kreislaufwirtschaft zu machen. Diese ganze CCS-CCU-Technologie ist von Grünen nicht gewollt. Also Robert Habeck versucht ja sogar, es möglich zu machen in Deutschland. Aber seine eigene Fraktion bremst ihn dabei. Also ich könnte noch, Verbrenner hatten wir vorhin schon die Frage. Klimaneutral ja, aber warum die Technologie festlegen? Klimaneutrale Gase, warum nur grüner Wasserstoff? Warum nicht auch blauer oder pinker Wasserstoff, gibt ja unterschiedliche klimaneutrale Wasserstoffe oder Gase. Und das Problem aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, ist diese Engführung. Mhm. Alles am Ende hängt an Sonne und Wind. Und das ist einfach zu wenig, um ein Industrieland am Laufen zu halten, und ist auch zu wenig, um die Welt davon zu überzeugen, dass das alles funktionieren kann.
Mir ist aus Ihrem Lösungsansatz, aus Ihrer Antwort vor allem ein Satz rausgefallen, und zwar: das Ende der Kernenergie war falsch. Dafür sind Sie auch bekannt. Sie haben sich auch darüber politisiert. Was würde Ihr Ich von 2002 denken, als Sie in den Bundestag eingezogen sind, zu der aktuellen Situation?
Es war falsch, bleibt falsch, die Reihenfolge. Wir hätten zuerst aus Kohleenergie aussteigen sollen und dann aus Kernenergie. Also aus dem Rückblick des Jahres 2024, wir hätten zuerst die Kohlekraftwerke abschalten sollen und nicht die Kernkraftwerke. Wenn es um Klimaschutz geht, wenn es um CO2-Reduktion geht, die völlig falsche Reihenfolge. Wenn wir den Weltmaßstab nehmen, den europäischen Maßstab nehmen, Kernenergie wird für die Welt ein Teil der Lösung sein, für Deutschland aktuell nicht, für den Rest der Welt schon. Deswegen finde ich, sollten wir zumindest bei der Forschung mit dabei sein. Und meine größte Sorge ist gerade aus Klimaschutzaspekten: dieser grüne Klimaschutzminister wird dafür verantwortlich sein, dass die Kohlekraftwerke bis weit in die 30er hinein laufen. Weil eins geht nicht mehr. Wir können keinen Ausstieg mehr ohne vorherigen Einstieg. Wir sind am Limit dessen. Nur mal eine Zahl. Wir brauchen in der Spitze, also im Winter, an bestimmten Spitzentagen 85 Gigawatt Leistung. Wir haben aktuell sicher, safe am Netz, wenn Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, 60 Gigawatt. Viel zu wenig. So ein Loch, so eine Lücke zwischen dem, was wir in der Spitze brauchen, und dem, was wir haben am Netz, hatten wir noch nie. Und deswegen können wir nicht noch mehr abschalten, Kohlekraft zum Beispiel, bevor nicht was anderes gebaut wurde. Mhm. Gaskraftwerke zum Beispiel. Robert Habeck will das. Aber leider von seinem Willen alleine bauen die sich noch nicht. Wenn da nicht bald investiert wird, und ich sehe nicht, dass das passiert, dann wird Kohle 2030 nicht vorbei sein.
Das Ende der Atomkraft war falsch und ist falsch, sagen Sie. Mit der CDU in der absoluten Mehrheit, gibt es da neue Atomkraftwerke?
Mit der CDU in der absoluten Mehrheit würde ich erstmal, wenn das Stand jetzt so bald wäre, in 3 Jahren ist es natürlich völlig zu spät. Aber statt heute würde ich versuchen, aus den zuletzt abgeschalteten 6 Kernkraftwerken zu schauen, was kann man durch wieder ertüchtigen, davon wieder ans Netz kriegen und sie dann bis in die 30er hinein laufen lassen, einfach auch um Kohlekraft zu ersetzen. Ich würde einen Blick werfen auf die neuen Generationen, die sind noch nicht am Netz, aber kurz davor. In anderen Ländern von vierter und fünfter Generation heißt das von Kernkraftwerken, die nicht mehr diesen Atommüll produzieren. Das Thema kenne ich deswegen, weil in meiner Heimatstadt steht ein Zwischenlager für Atommüll. Ich kenne das Thema hoch und runter. Und wenn wir eine Technologie hätten, wo wir nicht mehr tausende von Jahren was lagern müssen, das wäre ja schon ein Riesenschritt nach vorne.
Aber da sind wir ja nicht kurz vorm Ende der Forschung.
Bei der vierten, fünften Generation schon. Da
ohne Atommüll.
Nicht ganz ohne, aber ohne eine Lagerung über zigtausende von Jahren, sondern für einige hundert Jahre, was ja schon mal einen Riesenunterschied macht für die Gesamtdebatte, weil man eben den Brennwertstoff oder den Brennstoff entsprechend nutzen kann. Da gibt's schon Technologien, die auch erprobt werden. Und dann gibt's noch das Thema der Small Modular Reactors, also der kleinen seriellen. Die sind tatsächlich noch nicht mal im Prototyp richtig da, das wird noch dauern. Oder ganz weit nach vorne, dann ist das aber auch nichts mehr mit Strahlen und so ist eine Kernfusion. Das wird sicherlich noch was länger dauern. Aber ich finde, da wir ja die Weltmaßstäbe lösen wollen und nicht nur Deutschland, wir müssen halt in diesen Bereichen schon noch forschen. Also wir sind doch eigentlich das Land der Tüftler. Friedrich Merz sagt immer so schön, wir sind 2% des Problems, 2% CO2-Ausstoß der Welt. Wir sollten 20% der Lösung sein für die Welt, durch Technologie.
Da sind wir gespannt. Was ich gerne bei dem Thema nochmal thematisieren würde, mehr als das Technische, ist diese gesellschaftliche Debatte, auf der wir darüber reden, ne? Also die Anti-Atom-Bewegung, das ist eine jahrzehntealte Bewegung, muss ich Ihnen ja nicht erklären, aber vielleicht für die, die zuhören und noch nicht so lange auf der Welt sind. Wir haben um diese Frage gesellschaftlich ganz lang gerungen, auch politisch ganz lang gerungen. Wir haben den Ausstieg beschlossen und jetzt zweifeln Sie ihn an. Ist das nicht eigentlich genau das, was Sie vorhin bei der Ampelkoalition angekreidet haben? Also macht das nicht was mit dem gesellschaftlichen Vertrauen in Politik, wenn eigentlich Entscheidungen, die wir gemeinschaftlich entschieden haben, jetzt wieder angezweifelt werden?
Jein, wenn man begründen kann, warum. Es hat ja einen Grund. Energiekrise, Krieg in Europa, Gas war die Brückentechnologie, das war Konsens. Selbst Jürgen Trittin hat Gas als Brückentechnologie gelobt. Jetzt sehen wir, die Abhängigkeit von russischem Gas hat uns ziemlich in die Sackgasse geführt. Also die Welt hat sich verändert, dann kann man ja schon nochmal überlegen, müssen wir nicht nochmal die Politik überlegen. Machen wir übrigens bei einem anderen Thema gerade auch, ganz anderes Thema, aber gleiches Beispiel, Wehrpflicht. Also ich finde, ich war dabei. Es gab gute Argumente, die Wehrpflicht abzuschaffen vor, wann war das, 12 Jahren oder so. Aber es gibt auch ziemlich viele gute Argumente und einer heißt Putin, Krieg, Bedrohung der freien Welt, sie wieder einzuführen und zumindest drüber nachzudenken. So, das ist diese Offenheit im Nachdenken, finde ich, sollte man sich schon bewahren. Und wissen Sie, was ich mir manchmal denke, gerade weil diese junge Generation ja gar nicht diese Schlachten in Anführungszeichen, die ich ja aus meiner Heimatstadt kenne, von den Jürgen Trittins dieser Welt, das ist ja die Generation. Ich meine, die ist jetzt 60, 70. Diese Schlachten sind ja die Schlachten der Vergangenheit. Mein Eindruck ist, die jüngere Generation, wenn man sich damit auseinandersetzt, sieht man auch in anderen Ländern, selbst Frau Thunberg sagt das ja, Kernenergie kann ein Teil der Lösung sein. Die Grüne Partei in Finnland und in Schweden ist für Kernenergie, weil sie sagen, das ist klimaneutral. Mhm. Und vielleicht gibt uns ja diese Pausensituation in der Auseinandersetzung, die für 20 Jahre jetzt da war, durch den vor 20 Jahren entschiedenen Ausstieg schrittweise. Und dieser neuen Generation, die jetzt da ist, an Menschen, die einfach neu in das Thema reinkommen, einfach mal eine neue Offenheit. Das nicht heißt, das Ergebnis steht schon fest. Mhm. Aber vielleicht kommen wir mal raus aus diesen Schützengräben, diesen ideologischen in der Kernkraftdebatte und schauen einfach mal, ist das was oder nicht.
Zum Ende, wir kommen jetzt schon zum Ende. Sie sprechen gerade von ideologischen Schützengräben in Deutschland in der Debatte. Vielleicht jetzt nicht nur in Deutschland, aber wir sitzen nun mal gerade in Deutschland. Können wir in Deutschland noch gesund streiten im Jahr 2024?
Erlebe ich es immer mal wieder, dass es geht, ja. Aber zu selten, zu wenig. Also wir merken ja schon, an Unis ist es kaum noch möglich. Also die andere Meinung wird gecancelt, wie es dann so schön heißt. Vorträge können nicht stattfinden, werden niedergebrüllt und niedergeschrien. Wir haben erlebt es im Stammtisch, im Freundeskreis, Familien, wo ja viele so den Eindruck haben, wenn ich anderer Meinung bin als die anderen, dann können wir auch keinen schönen Abend mehr haben. Also das ist dieses, man kann jemand anderen mögen. Man kann mit jemand anderem eine schöne Zeit haben oder es vielleicht auch einfach nur aushalten am selben Tisch. Obwohl man.
Damit meinen Sie jetzt aber nicht mich.
Nein. ich sage das immer in Veranstaltungen, dann fangen die Leute an, ich sage, denk mal drüber nach. Wie oft begeben wir uns eigentlich noch in einer Situation, wo wir sagen, ey, es kann ein schöner Abend sein, wenn wir echt mal ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Und wir müssen gar nicht mal den ganzen Abend drüber streiten. Wir können ja dann auch über die anderen Themen reden. Wie oft bestimmt mittlerweile die Frage, dass jemand anders denkt als wir, die Frage, ob wir jemanden mögen oder nicht. Und das ist nicht gut. Also man muss das, finde ich, wieder lernen, besser zu trennen, dass man in der Sache mal eine andere Meinung hat, aber sich als Mensch wertschätzt oder zumindest aushält. Das ist ja wohl das Minimum. Und das haben wir ziemlich verlernt. Das haben wir verlernt in sozialen Medien sowieso, wo das alles sehr, sehr schnell geht.
Ja, die sind auch nicht dafür ausgelegt, ne?
Die sind auch nicht dafür ausgelegt. Das haben wir ein bisschen auch verlernt. Ich hatte gestern eine Veranstaltung, nur als vielleicht eine Anekdote zum Ende, vorgestern war es Montag, was ist heute überhaupt? Montag.
Heute ist...
Habe ich nach Robert Habeck geredet bei einer Veranstaltung. Und habe gesagt, was aus meiner Sicht an dem, was er in der Sache will, falsch ist aus meiner Sicht und wir anders machen würden. Und ich habe das schon auch klar benannt, also nicht persönlich, das meine ich, aber in der Sache. Und ich merkte auf einmal, wie einige auf den Stühlen ganz unruhig sich unwohl, dann sage ich, habe ich auch angesprochen, ich sehe, sie fühlen sich unwohl damit, dass ich den Minister kritisiere. Aber Leute, das ist hier eine Demokratie. Das ist hier schon so, dass wir das noch aushalten miteinander, dass ich die Dinge anders sehe als er. Und ich finde, das sollten wir uns nicht unwohl beifühlen. Wir sollten die Dinge einfach aussprechen. Und ich habe den Eindruck, wir fühlen uns immer öfter unwohl, wenn irgendwie nicht Friede, Freude, Eierkuchen auf der Bühne ist. Das ist nicht gut, weil die Unterschiede, die ja da sind, die sind ja da. Wenn die gar nicht mehr ausgesprochen werden, suchen die sich irgendwann ganz komische Wege. Und dann sind wir wieder bei vielleicht auch Hass, Hetze, all diese, dieses Gefühl, nicht gehört zu werden, dieses Gefühl, die eigenen Punkte kommen nicht vor. Gutes Streiten in der Sache hilft vielleicht auch, Polarisierung zu beenden. Das ist Dialektik vielleicht schon fast,
ja,
aber
das wird ganz meta.
Wäre meine These.
So viel zu Jens Spahns Plänen. Wenn die CDU die absolute Mehrheit hätte für Deutschland, jetzt muss ich einen ganz harten Bruch machen, weil sie weiter müssen.
Aber was heißt überhaupt hätte? Wir hatten sie schon mal fast. 41,5% 2013 haben dazu geführt, dass uns 5 Mandate zur Mehrheit fehlten im Bundestag. Mich gucken in der Partei immer alle an wie so ein Auto, wenn ich sage, ey Leute, lass es uns doch nochmal probieren.
Ja, da sind wir jetzt ganz gespannt auf nächstes Jahr.
Oder?
Ja, genau, dann super Überleitung. Wenn sie die dann haben 2025. Welchen Song hören Sie dann, wenn Sie die absolute Mehrheit geholt haben?
Welchen Song höre ich dann? Mein Hochzeitssong. Ich liebe das Leben.
Sehr schön. Vielen Dank, Herr Spahn, für Ihren Besuch.
Danke für die Einladung.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperball im Auftrag von Funk.
Die Funk Podcast Empfehlung.
Hey True Crime Fans, willkommen beim Der Fall Podcast. Uns interessieren die psychologischen Fragen, die hinter den Taten stecken. Was erzählen uns Kriminalfälle darüber, wie Menschen denken? Wir wollen wissen, was hinter dem Fall steckt.
Er wusste, umso dramatischer die Geschichte sein würde, die er präsentiert, desto weniger würden Menschen sie anzweifeln. Denn wer würde jemanden, der so schwer traumatisiert ist, in Frage stellen?
Klar.
Und genau damit hat er ganz bewusst gespielt.
Hört rein in den Funk Podcast Der Fall. Wir freuen uns auf euch. Bis gleich.